Ja, aber ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Und wie der Mike sagt, Gott macht Programm. Musste ich jetzt auch erfahren. Als ich den Dienstplan vor einigen Wochen gemacht habe und diese Textstelle jetzt dran kam, habe ich mich erinnert, dass ich da schon mal drüber gepredigt habe. Dann habe ich aber gewartet, bis die Brüder sich alle entschieden hatten für irgendwelche Textstellen. Die hat keiner genommen. Dann habe ich mir die Freiheit erlaubt, mich da einzusetzen. Insofern, ich wäre die letzten 14 Tage gar nicht in der Lage gewesen, jetzt noch eine neue Predigt zu machen. Und so konnte ich jetzt auf eine alte Predigt im Wesentlichen zurückgreifen. Und ich hoffe, dass trotzdem Gott das segnen wird. Wladimir Horowitz gilt als einer der berühmtesten Klaviervirtuosen des 20. Jahrhunderts. Eines Tages steht er hinter der Bühne und wartet auf den Beginn seines Auftritts. Und bevor er hinaus auf die Bühne geht, dreht er sich um und sagt zu seinem Freund, der ihn begleitet: Da draußen ist der einsamste Ort der Welt. Sein Freund, ein bekennender Christ, blickt ihm hinterher und denkt bei sich: Lieber Wladimir, wenn du wüsstest, wo in Wirklichkeit der einsamste Ort der Welt war. Dann betete der Freund hinter der Bühne: Herr Jesus, gib du Gelegenheit, Wladimir von dir zu erzählen. Und diese Gelegenheit ergab sich dann am nächsten Morgen. Wir sind in der laufenden Betrachtung des Berichtes des Lukas von den Ereignissen, die sich unter ihnen zugetragen hat, die er seinem Freund, dem Theophilus, geschrieben hat. Wir sind nun am Höhepunkt angelangt. Es ist Karfreitag. Es ist um die sechste Stunde, circa 12 Uhr. Wir haben den Herrn Jesus auf seinem Weg nach Golgatha begleitet, haben gesehen, wie er von brutalen Kriegsknechten erbarmungslos ans Kreuz genagelt wird. Und dann haben wir erlebt, wie der Retter der Welt in dieser ausweglosen Lage, in dieser Horrorszene noch Zeit und Gelegenheit findet, Sünden zu vergeben, Trost zu spenden und Hoffnung zu machen. Wir stehen unter Jesu Kreuz. Wir wissen, der einsamste Ort der Welt ist nicht ein Klavierstuhl irgendwo auf der Bühne in einem riesigen Konzertsaal. Ist es auch nicht der Stuhl in einem Klassenzimmer, auf dem ein einsamer Schüler mit seiner Mathearbeit kämpft. Er ist auch nicht einmal das Sterbebett während eines Lockdowns auf der Intensivstation eines Krankenhauses, wo einer stirbt, dem keiner beistehen darf. Der einsamste Platz, an den Horowitz' Freund dachte, ist ein Ort außerhalb der Stadttore Jerusalems. Ein Ort an einem Freitag, an einem Rüsttag zu einem großen Sabbat um die Mittagszeit. In der größten Hitze des Tages. Dieser Ort, von dem uns die Evangelien berichten, dass selbst Gott nicht mehr da war. Das ist jener Platz, an dem Gottes Sohn ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dabei war dieser Ort gar nicht so einsam. Römische Soldaten, die verrichteten ihre Arbeit, die erledigten ihren Job. Viele Menschen waren gekommen. Selbst die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die Führer der Juden. Spötter, sie spotteten. Neugierige, sie befriedigten ihre Sensationslust. Und dann waren da noch die beiden Verbrecher zur Rechten und zur Linken. Aber auch ein paar Getreue, die von Ferne zusahen und nicht fassen konnten, was da eigentlich geschah. Keiner konnte damals ahnen, welch unsagbare Last auf den Schultern dieses Gekreuzigten da in der Mitte lag. Bis heute kann das niemand annähernd verstehen. Keiner konnte auch nur einen Finger rühren, um diese Last mitzutragen. Der Einzige, der das verstehen konnte, der die Dimension dieses Geschehens verstand, Gott selbst, er hatte sich abgewandt. Ich und auch ihr kennt wahrscheinlich alle diese Geschichten von klein auf. In unserer Kirche wurde in der Karwoche die Leidensgeschichte aller vier Evangelisten vorgelesen. Am Sonntag, dem Palmsonntag, las man Matthäus. Mittwochs im Frühgottesdienst, morgens um 7, da las man Markus, das war die kürzeste Geschichte. Am Donnerstagabend wurde dann Lukas gelesen und am Karfreitagnachmittag Johannes. Ich kann mich erinnern, dass ich das als Kind immer nur als ziemlich lange und langweilig empfunden habe, immer wieder dieselben Geschichten. Später dann als Messdiener habe ich bei den Lesungen mitwirken dürfen. Ich habe aber nie richtig verstanden, was an diesem Tag wirklich geschehen ist. Ich habe das als historische Berichte wahrgenommen und abgehakt. So ähnlich, wie man eben über irgendein anderes Ereignis der Weltgeschichte berichtet. Über Jahrhunderte haben Künstler versucht, diese Szene auf Bildern darzustellen. Aber fragen sich die vielen tausend Betrachter in den Kunstgalerien der Welt, warum es solche Bilder gibt? Was die Ursache dieser Darstellungen ist? Und genauso wenig interessiert die Besucher in den Kirchen und in den Konzertsälen der Welt, was das wirkliche geistliche Geschehen, wenn von Johannes Sebastian Bach die Matthäus-Passion aufgeführt wird. Sie lauschen der Musik, berauschen sich am wunderschönen Klang, applaudieren den Darstellern und gehen unverändert nach Hause. Wer versteht wirklich, was da vor 2000 Jahren passiert ist? An jenem Freitag außerhalb der Stadttore Jerusalems, auf diesem Hügel Golgatha, war die Atmosphäre unter dem Kreuz nicht nur durch die Mittagshitze aufgeheizt. Wie bereits gesagt, war da viel Volk. Und davon berichtet Matthäus. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Noch reißen sie die Mäuler auf und tun groß und stark. Doch bald passieren um das Kreuz unheimliche Dinge, die sie ängstlich und demütig werden lassen. Von diesen unheimlichen Dingen berichtet uns die Evangelisten. Ungeschminkt, realitätsnah. Sie berichten einfach nur das, was geschehen ist. Ich lese jetzt auch aus Matthäus, weil dort noch über Dinge berichtet wird, die Lukas nicht berichtet, aber auf die ich in der Predigt eingehen will. Matthäus Kapitel 27, Vers 45 folgende. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weiter ab Vers 50. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen viele. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und Lukas ergänzt und berichtet: Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Aber alle seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Das Kreuz Jesu unterscheidet sich zunächst nicht von den Tausenden von Kreuzen, an denen damals Hinrichtungen stattfanden. Bei der Belagerung Jerusalems 70 nach Christus wurde jeder, der Jerusalem verließ, an ein Kreuz geschlagen. Die Römer holzten zu diesem Zweck ganze Wälder in dieser Gegend ab. Die Schmerzen des Annagelns, die Gluthitze, der quälende Durst, die Qualen des langsamen Erstickens ertrug Jesus genauso wie Tausende und Abertausende andere. Das Besondere dieses Kreuzes wird aber schon an den Begleitumständen sichtbar. Das Handeln, das Eingreifen Gottes beginnt nicht erst am Ostersonntagmorgen. Bereits am Karfreitag geschehen außergewöhnliche Ereignisse. Spätestens um 12 Uhr um die sechste Stunde. Der Titel der Predigt lautet: Ein Tod zerreißt die Welt. Ich habe 4 Punkte. Die Titel und Gliederung stammen von einer Predigt von Wolfgang Nestvogel. Erstens die zerrissene Schöpfung. Zweitens der zerrissene Gott. Drittens der zerrissene Vorhang. Und viertens die zerrissene Menschheit. Das Erste, was uns Lukas und auch Matthäus hier vorstellen, ist die zerrissene Schöpfung. Die Kreuzigung begann zur dritten Stunde um 9 Uhr vormittags. Zur sechsten Stunde um 12 Uhr, wenn die Sonne am höchsten steht, tritt eine dreistündige Finsternis ein. Und die Ursache, laut Lukas, da die Sonne sich verfinsterte. Am 11. August 1999 fand eine totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa statt. Sie dauerte am längsten und am dunkelsten Punkt 2 Minuten und 23 Sekunden. Diese Finsternis hier in Jerusalem dauert 3 Stunden. Es ist nicht der Mond, der die Sonne hier verfinstert. Und nicht ein paar Regenwolken oder ein normales Gewitter. Die Ursache sind auch nicht brennende Ölfelder, wie das zur Zeit des Golfkrieges passiert war. Es ist eine übernatürliche, tiefe, plötzlich hereinbrechende Finsternis. Gott greift in den regulären Tagesablauf ein. Er unterbricht die von ihm geschaffene Gesetzlichkeit des Tages. Er zerreißt den regulären Ablauf des Tages. Die Finsternis bricht über das ganze Land herein und nicht nur über einen schmalen Streifen, wie das 1999 hier in Deutschland zu beobachten war. Das ist beängstigend und bedrückend. Man hat den Eindruck, die ganze Schöpfung, die durch den Herrn Jesus und für ihn gemacht wurde, die ganze Schöpfung kann nicht zusehen, was da am Kreuz geschieht. Sie wendet sich ab, sie verhüllt ihr Angesicht. Der Herr Jesus, der das Licht der Welt ist, der in diese Welt kommend jeden erleuchten wollte, wird am Kreuz zur Sünde gemacht. Dort trägt er alle Sünde der ganzen Welt. Von der ersten, von Adam und Eva im Paradies, bis zur letzten. Als die Sünde der ganzen Welt dem Herrn Jesus aufgeladen wurde, ist das Licht erloschen, wurde es finster. Das Licht der Welt wird von der Erde genommen. Es bleibt nur noch Finsternis. Nimm Jesus weg und es bleibt nur noch Finsternis. Ein Geschichtsschreiber, ein außerbiblischer Geschichtsschreiber, einer namens Tallus, berichtet 20 Jahre später von dieser Finsternis. Er erklärt, diese Finsternis hätte natürlichen Ursprungs, eine Sonnenfinsternis. Aber das ist gar nicht möglich, weil Vollmond war. Das Passafest wurde am ersten Vollmond nach Frühlingsanfang gefeiert und so wird heute Ostern noch terminiert. Am Vollmond, ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Also es war Vollmond damals und bei Vollmond gibt es keine Sonnenfinsternis. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten aufmerksam werden müssen, als dies geschah. Sie hätten den Finger Gottes erkennen müssen. Denn in Amos steht geschrieben, an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Aber anstatt sich daran zu erinnern, zu erkennen und umzukehren, stehen sie da und spotten. Der Riss in der Schöpfung ging nicht nur durch den Tag. Der Mittag wurde zur Nacht, sondern es geschahen noch andere Phänomene. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber, die Grüfte öffneten sich. Gott greift ein, indem er seine Schöpfung vollkommen durcheinander bringt. Auch die Erdstöße wurden im außerbiblischen Berichten bestätigt. Der Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet von merkwürdigen Ereignissen anlässlich eines Passafestes. Sein Bericht, das Osttor des inneren Tempelbezirkes, das von Erz und außerordentlich schwer war und von 20 Mann nur mit Mühe geschlossen werden konnte, außerdem von eisenbeschlagenen Querbalken verstärkt war, sah man sich in der Dunkelheit von selbst sich öffnen. Und es gibt weitere Quellen, ein Tacitus oder auch im Talmud, Jahresangaben dazu, ein Passafest um das Jahr 30 nach Christus. Gott macht durch diese Ereignisse klar, hier geschieht Gericht, hier bin ich am Wirken. Das Gericht trifft nicht die Menschen, die Gleichgültigen, die Henker, das Gericht trifft Gottes Sohn. Der Herr Jesus hat am Kreuz nicht aufgehört, Gottes Sohn zu sein. Und das ist eine weitere Dramatik des Geschehens. Die Geschöpfe schlagen ihren Schöpfer ans Kreuz und bringen ihn um. Und warum? Paulus schreibt den Korinthern, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus trägt nicht nur unsere Sünde, er wird zur Sünde gemacht. Die Sünde wird personifiziert in ihm. Matthäus macht deutlich, das ist knallharte Realität. Und wie dramatisch das ist, lässt uns der Aufschrei Jesus erahnen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste seinen Sohn verlassen, weil er keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Das führt uns zum zweiten Punkt, der zerrissene Gott. Jesus konnte von sich sagen, ich und der Vater sind eins. Zwischen die beiden passte kein Blatt Papier. Jesus war nie ohne den Vater von Ewigkeiten her. Wenn wir diesen Satz lesen, müssen wir uns das vor Augen halten. Es gab nie die kleinste Unstimmigkeit, die kleinste Distanz, die kleinste Trübung zwischen den beiden. Und deswegen konnte es keine größere Qual für Jesus geben, als vom Vater getrennt zu sein. Manche Theologen waren der Meinung, wenn einer weiß, dass er in 2 Tagen auferstehen wird, dann kann das mit der Kreuzigung nicht so schlimm gewesen sein. Was für eine gotteslästerliche Blindheit. Gott verlässt Jesus. Gott Vater verlässt Gott den Sohn und das Land stürzt in die Finsternis. Und die Erde erbebt und die Felsen zerreißen und die Grüfte, die Gräber öffnen sich. Gott konzentriert sein Gericht auf einen einzigen Punkt im ganzen Kosmos. Auf eine einzige Person aus der ganzen Menschheit. Auf einen einzigen Zeitpunkt in der Weltgeschichte. Er stößt diese einzige Person in die Einsamkeit und die Finsternis. Jesus war von den Menschen ausgestoßen und von Gott verlassen. Er hing zwischen Himmel und Erde. Er hatte freiwillig dieses auf sich genommen, wie er vorausgesagt hatte. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das Gericht trifft den einzigen Menschen, der je über die Erde gegangen ist und ohne Sünde war. Und so ist Jesus der einzige Ort, wo Schuld abgeladen werden kann, weil er für sie gesühnt hat. Das ist der Müllabladeplatz der Geschichte. Das ist der Müllabladeplatz des Universums, weil er als einziger, der sündlos war, für die Sünde der ganzen Menschheit gelitten und sich als Opferlamm, als annehmbares Opfer, als duftender Wohlgeruch dem Vater hingegeben hat. Deshalb trifft ihn dieses Gericht härter als alle andere. Wenn einer von uns schuldlos Strafe zu erleiden hat, was ja vorkommen soll, dann ist das schon schwer. Aber wir können nachvollziehen, dass es notwendig ist, weil wir Sünde kennen. Wir wissen, was das heißt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn das bei uns zu Hause passiert ist, was meine Mutter mich mal gestraft hat, ohne dass ich wirklich schuld war, dann hat sie gesagt, macht nichts, du hast noch genug im Salz liegen. Wisst ihr, was das heißt? Im Salz werden Dinge konserviert. Ja, also ich sollte da mal nachgucken, da gab es noch genug, was bis dahin ungestraft geblieben war. Du kannst das diesmal darauf anrechnen. Ich habe mal mit einem Bruder gesprochen, der einen Strafgefangenen im Gefängnis besucht hat, der dort einsaß und der Gefangene sagte ihm, der Mord, für den ich jetzt hier sitze, den habe ich tatsächlich nicht begangen. Aber was ist mit den Morden, die ich wirklich begangen habe, die nicht entdeckt wurden, nicht gesühnt wurden? Das schlechte Gewissen, das kennen wir alle. Aber Jesus kannte keine Sünde aus eigener Erfahrung. Er wusste nicht, was ein schlechtes Gewissen ist, wie das ist, wenn man gerechte Strafe erdulden muss. Und jetzt kriegt er alle Sünde aller Zeiten auf einmal ab. Das war der einzige Weg, dass der heilige Gott heilig bleiben konnte und gleichzeitig die Sünde bestraft wurde. Wir haben schon vorhin Jesaja 53, Vers 5 gelesen. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Damit Gott uns nicht in die Hölle schicken muss, opferte er seinen Sohn. Und damit das wiederum geschehen konnte, wurde ein ewig existierendes Band zerrissen. Das Band zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Der Lohn der Sünde, der Tod, zerriss diesen dreieinigen Gott. Gott von Gott verlassen. Wenn man sich das vor Augen hält, was die Sünde anrichtet, dass der ewige Gott zerrissen wird, dann muss uns der Ernst der Sünde wie ein Zentnergewicht auf die Seele fallen. Das ist übrigens das einzige Mal, dass der Herr Jesus seinen Vater nicht Vater nennt. Das alles können wir in unserer Dimension überhaupt nicht erfassen. Ist es aber deshalb nicht wahr? Es ist geschrieben, es steht geschrieben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Johannesevangelium lesen wir, dass der Herr Jesus, nachdem er den Essig genommen hatte, sprach, es ist vollbracht. Matthäus berichtet uns im Vers 50, dass der Herr Jesus mit einem lauten Schrei und nach dem Bericht von Lukas mit lauter Stimme rief, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Er befiehlt seinen Geist in die Hände Gottes, den er jetzt wieder Vater nennt. Jesus war Herr des Geschehens bis zum letzten Atemzug. Und nun geschieht ein weiteres außergewöhnliches Ereignis. Der Vorhang im Tempel reißt von oben nach unten entzwei. Drittens, der zerrissene Vorhang. Zum Zeitpunkt des Todes des Herrn Jesus herrschte im Tempel Hochbetrieb. Ich las einmal, dass in diesen Nachmittagsstunden gerade die Passahlämmer geschlachtet wurden. Wer also nicht das Schauspiel am Hügel Golgatha verfolgte, war wahrscheinlich im Tempel zugange. Es war richtig was los. Und nun wissen wir auch, dass es im Tempel zwei wichtige Räume gab. Das Heiligste, in dem die Priester täglich ihre Rauchopfer darbrachten, und das Allerheiligste, in den der Hohepriester nur einmal im Jahr mit dem Blut von Böcken und Stieren eintreten durfte, um mit diesem Blut zunächst für sich selbst und dann für das Volk Sühnung der Sünden zu erwirken. Getrennt waren diese beiden Räume durch einen schweren, mehrlagigen, etwa 10 Zentimeter dicken Vorhang. Im Allerheiligsten, auf der Bundeslade, auf dem Sühnedeckel zwischen den beiden Cherubim, da wollte Gott unter seinem Volk wohnen. Dort war die Lichtherrlichkeit Gottes erschienen. Dort hatte Gott gezeltet. Diesen Raum durften nur einmal im Jahr der hohe Priester betreten. Als einmal die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, das ist unerlaubt, versuchten, da hineinzugehen, ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie. Nachzulesen im dritten Buch Mose. Der Zugang zum Allerheiligsten war also klar geregelt und eine sehr ernste Angelegenheit. Das konnte tödlich enden. Ich habe mir auch sagen lassen, man hat diesen hohen Priester, wenn er einmal im Jahr da hineinging, ein Seil um den Fuß gebunden, für den Fall, dass er da drin umkippt, dass man nicht da reinzugehen brauchte, sondern man konnte ihn dann herausziehen. Also so heilig und so geregelt war der Zugang zum Allerheiligsten. Es durfte niemand da hinein, außer der hohe Priester. Also das konnte tödlich enden, wie die Söhne Aarons es erlebt, beziehungsweise ersterbt haben. Es kann tödlich enden, wenn man die Anweisungen Gottes nicht befolgt und unerlaubt als Sünder in die Gegenwart Gottes tritt. Und nun passiert an diesem Rüsttag zum Passafest etwas Außergewöhnliches. Ich habe schon erzählt, dass ich die Geschichte von klein auf kenne. Ich dachte immer, der zerrissene Vorhang sei eine Folge des Erdbebens. Ich habe dem überhaupt keine Bedeutung beigemessen. Das war so ein Satz nebenbei und der Vorhang riss von oben herbei. Die Erde bebte, der Vorhang riss von oben nach unten in zwei. Ein Satz in der Geschichte. Und es wurde auch nie etwas dazu gesagt. Erst nachdem ich zum lebendigen Glauben gekommen war, habe ich diese riesige Bedeutung dieses Vorgangs erkannt. Der streng geregelte und gehütete Zugang zum Thron Gottes war auf einmal frei und lag offen und frei vor den Menschen. Es konnte nun jedermann, dieses Allerheiligste konnte von jedermann eingesehen werden. Welch ein Ereignis. Jahrhundertelang verbarg sich Gott vor den Menschen, weil sie sündenbeladen waren. Er konnte wegen seiner Heiligkeit keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Nur der hohe Priester, ich wiederhole mich, hatte Zugang zum Allerheiligsten. Aber auch erst, nachdem er für seine eigenen Sünden geopfert hatte und ein Tier stellvertretend für ihn sterben musste. Nun ist auf einmal dieser Vorhang zerrissen. Nicht von einem Menschen, auch nicht durch das Erdbeben. Gott hat gehandelt und hat die Barriere beseitigt. Von oben nach unten. Warum? Weil Sühnung für die Sünden der ganzen Menschheit geschehen war, beziehungsweise geschehen ist. Wo? Am Kreuz von Golgatha, in dem Moment, als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Nun haben alle Zugang zum Thron Gottes. Er liegt frei vor ihnen. Niemand muss mehr stellvertretend sterben, um vor Gott hintreten zu können. Wir haben einen hohen Priester, der sich, nachdem er ein Schlachtopfer dargebracht hat, für immer gesetzt hat zur Rechten Gottes. Wir haben jemanden, der am Thron Gottes für uns eintritt. Dort nimmt er uns bei der Hand und bringt uns zum Vater und sagt, für diesen da, für den Martin oder für den Paul oder für den Erwin, für den bin ich gestorben. Für den habe ich die Todesnacht, die Trennung von dir erlebt. Er ist jetzt ohne Sünde, weil ich sie getragen habe. Das ist die Bedeutung des zerrissenen Vorhangs. Aber dieser Vorhang hat auch eine Tragik. Und die Tragik dieses zerrissenen Vorhangs ist folgende. Die Menschen, die geistliche Elite des Judentums und des Christentums haben gesagt, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Und sie haben den Vorhang wieder zugenäht. Sie haben den vorigen Zustand wiederhergestellt, haben den Opferdienst wieder aufgerichtet. Zwar jetzt nicht mehr blutig, es wird nicht mehr geschlachtet, sondern es wird jetzt unblutig, symbolhaft geopfert. Aber es wird immer noch geopfert. Sie haben den Priesterdienst wieder eingerichtet, haben den Menschen eingeredet, ihr könnt nur durch uns Gott nahen. Ihr müsst zu uns oder zu diesem oder zu jenem gehen. Wir vertreten euch vor Gott. Wir halten Fürsprache. Wir bringen die Opfer. Wir bestimmen, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Dabei hat der Herr Jesus selbst zu sich eingeladen. Kommt her zu mir, all die Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist die Bedeutung und das ist die Tragik des zerrissenen Vorhangs. Auf die nächsten Verse, in denen berichtet wird, dass sich die Gräber öffneten und die entschlafenen Heiligen, das waren die gerecht gesprochenen Alttestamentler, dass diese erschienen, da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, auch wenn die Neugierde uns vielleicht lockt. Nur so viel, der Sühnetod Jesu war auch für die Alttestamentler notwendig. Dem Abraham wurde sein Glaube angerechnet, aber seine Sündenschuld hat der Herr Jesus am Kreuz getragen. Abraham konnte sich nicht selbst erlösen. Er brauchte ein stellvertretendes Sühneopfer, das annehmbar war und das der Herr Jesus geleistet hat. Wir kommen zum vierten Punkt, die zerrissene Menschheit. Für die einen bedeutet das Kreuz Jesu Auferstehung zum ewigen Leben, für die anderen bedeutet es Auferstehung zum ewigen Gericht. Aber jeder kann sich frei entscheiden. Der Vorhang ist zerrissen, das Allerheiligste steht offen. Der Zugang zum Thron der Gnade ist für jeden möglich. Es bedarf keiner Mittler mehr. Jeder kann gehen. aber viele lehnen dankend ab. Die meisten leben weiter, als wäre nichts passiert. Gott ruft sie in seine Nähe, aber die Menschen bleiben ihm fern. An Jesus scheiden sich die Geister. Der greise Simeon weissagte Maria bereits bei der Darstellung im Tempel, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und der Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Eine neutrale Position ist nicht möglich. Der Tod Jesu zerreißt die Menschheit in Errettete und in Verlorene. Wie Jesus verändern kann, zeigt sich bereits am und unterm Kreuz. Der reumütige Schächer, der mit ihm gekreuzigt wurde. Wir hörten in der letzten Predigt davon, er erfuhr Vergebung seiner Sünden noch während der Hinrichtung. Der Jesus versprach ihm, dass er noch heute mit ihm im Paradiese sei. Der Hauptmann, der für die Hinrichtung verantwortlich war, der seinen Job gemacht hat und die mit ihm waren, die Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, die ihn hingerichtet hatten, die mussten einsehen, dass dieser Gottes Sohn war. Matthäus hält es fest und schreibt es nieder, quasi für das Protokoll der Weltgeschichte, dass alle Welt es lesen kann. Dieser Heide, dieser Römer, erkennt, dieser ist Gottes Sohn. Diese Erkenntnis ist noch nicht oder noch kein rettender Glaube, aber es ist ein erster Schritt dahin. Dann ebenso die Volksmassen, von denen Lukas berichtet, und alle die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Eine solche Erkenntnis ist der Anfang zur notwendigen Buße und Einsicht. Ich bin mir sicher, dass viele von denen, die ernüchtert und zerknirscht nach Hause zurückkehrten, unter den 3000 waren, die sich anlässlich der Pfingstpredigt des Petrus sich bekehrten und taufen ließen. Ich komme zum Schluss. Ein Tod zerreißt die Welt. Der Tod Jesu am Kreuz zerreißt. Er hat den Herrn Jesus zerrissen. Im Psalm 22 lesen wir, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Es hat den Herrn Jesus zerrissen. Es hat die Felsen zerrissen. Die Sonne, der Sonne den Schein entzogen. Die Gräber gesprengt. Es hat die ewige Gemeinschaft Gottes zwischen Vater und Sohn getrennt. Etwas Unvorstellbares. Es hat den Vorhang im Tempel zerrissen. Die Sperre zum Allerheiligsten beseitigt. Der Weg zu Gottes Thron ist geöffnet. Er ist nun frei zugänglich. Der Tod ist zerreißt die Menschheit in Errettete und Verlorene. Ich kann nah dran sein am Kreuz, wie die Hinrichtungsmannschaft und die Volksmassen. Die Frage ist, zu wem halte ich mich? Zu den Spöttern, die sagen, mal sehen, was passiert? Oder zu den Demütigen, die sich an die Brust schlagen und bekennen, sei mir, armen Sünder, gnädig? Die ihr Leben Jesus anbefehlen und ihm die Leitung übergeben, die ihn anbeten und sich ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen können. Für die einen wird das Kreuz zur Brücke zu Gott, für die anderen bleibt es die Trennwand, eine Brücke zum Abgrund, weil sie sich unter dieses Kreuz nicht beugen wollen. Paulus schreibt den Korinthern und auch uns: Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Lass dich nicht zerreißen, komm zum Kreuz. Es ist deine Rettung. Dort am Kreuz ist Heilung, ist Frieden. Amen. Wir wollen stille werden und beten.